Ja, guten Tag und herzlich willkommen im Gustav-Lübcke-Museum und in der Ausstellung Hör mal hin, Hammerdinge erzählen Stadtgeschichten.
So, die Radiorunde Hamm macht ja schon lange Programm und Ralf Groth ist ja nachweislich Jahrgang 1963 und ab heute bin ich reif fürs Museum. Ich bin im Gustav-Lübcke-Museum bei einer ganz aktuellen Ausstellung und da führt mich wer durch?
Katinka Engels. Ich bin seit Oktober 2023 hier Kuratorin für Stadtgesellschaft und Stadtgeschichte und die Sammlungsleiterin für die stadtgeschichtliche Sammlung.
Wenn man so einen Geburtstag ausrichtet, sind Sie, glaube ich, die Mutti, die dann sagt, so, wir feiern heute Kindergeburtstag, unser Kind wird 800 Jahre. Sie haben sich Gedanken gemacht, die Stadt Hamm und ihren Geburtstag irgendwie hier heute auch in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht nur heute, sondern einige Wochen noch.
Genau, das war dann eine Planung, ich hatte, wie gesagt, 2023 angefangen und habe im Grunde seitdem dann überlegt, okay, wie kann man hier im Museum dieses Jubiläum begehen? Habe mich natürlich auch eingearbeitet in die Stadtgeschichte und dann ist nach und nach das Konzept entstanden, dann über viele Monate und dann bis wir letztes Jahr im November, am 29. November haben wir eröffnet.
2023 sind Sie angefangen. Ist das im Prinzip so eine Stelle gewesen, die von der Stadt extra ausgeschrieben worden ist für den 800. Geburtstag?
Nee, tatsächlich ist das die reguläre Stelle für die Stadtgeschichte hier am Museum. Meine Vorgänger Dr. Maria Perrefort, die bisher hier im Haus immer die stadtgeschichtlichen Ausstellungen gemacht hat und die Sammlung betreut hat, ist in Rente gegangen und die Stelle ist dann ausgeschrieben worden und ich habe mich beworben und hatte das große Glück, die Stelle zu bekommen und die Stadt Hamm näher kennenzulernen.
Und wie im richtigen Leben kommt so ein Geburtstag ja so plötzlich. Ne? Auf einmal stellt man fest, boah, man ist 800 und man macht sich dann so auch Gedanken. Haben Sie da komplett freie Hand gehabt, ein Konzept zu entwickeln oder mussten Sie sich da auch mit einigen einen Tisch holen und zu sagen, so, wir machen mal so ein bisschen Brainstorming, wir tauschen uns mal so ein bisschen aus?
Ja, tatsächlich war ich an einigen Stellen, so was jetzt die Auswahl der Objekte anging und so, war ich sehr, sehr frei. Aber wir hatten wirklich vom Museum aus die Vorgabe, Sie sehen das hier vielleicht auch, Sie im Radio jetzt nicht, aber der Raum ist über und über gefüllt mit Objekten und das sind alles Objekte, die normalerweise bei uns im Depot sind. Also wir haben Kunstwerke dabei, wir haben stadtgeschichtliche Objekte dabei, wir haben Kunsthandwerk dabei. Es ist wirklich eine große, beeindruckende Präsentation und das war im Grunde tatsächlich schon mit Beginn der Konzeptentwicklung die Vorgabe, denn in unserem Museumsdepot, das ist der Ort, wo wir die Objekte, die nicht in den Ausstellungen gezeigt werden, sammeln und aufbewahren und bewahren, konservieren, erforschen. Da bekommen wir derzeit, jetzt gerade in diesem Moment, wird auch weiter eingebaut, eine neue Regalanlage, also wirklich eine große Anlage. Und dafür musste dieses komplette Depot mit, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Objekte es jetzt waren, aber schon einige tausend Objekte, musste leergeräumt werden. Und meine Aufgabe war im Grunde, Stadtgeburtstag mit Sammlungspräsentationen zu verbinden, weil wo sollen wir mit diesen vielen tausend Objekten hin? Der Oberlichtsaal, in dem jetzt diese Ausstellung hier stattfindet, ist einer unserer größten Räume. Der ist klimatisiert, das heißt, er erfüllt auch die konservatorischen Anforderungen. Das heißt, es stand eigentlich schon vorher fest, okay, dieser Raum oder diese Ausstellung muss auch die Sammlung mit integrieren, die wir jetzt hier als Kulisse für den, ich sag jetzt mal, Hauptteil der Ausstellung eingebaut haben. Genau, also auf der einen Seite, auf der inhaltlichen Seite war ich sehr frei. Was diese formale Seite anging, gab es wirklich diese museumsorganisatorische Vorgabe im Grunde, okay, irgendwie müssen die Objekte hier mit Platz finden.
Und ist denn jetzt auch tatsächlich alles drin, wenn man so ein Archiv hat, was bis oben hin vollsteckt? Kommt ja auch irgendwann dieser schwierige Moment, dass man sich gedanklich von irgendwelchen Sachen auch trennen muss. Man gibt sie nicht ab, man kann sie nur nicht zeigen. Ist das wirklich hier jetzt das, wo Sie sagen, boah, da stehe ich voll hinter?
Das sind schon sehr, sehr viele Objekte bei uns aus der Sammlung auf jeden Fall. An den Wänden die Gemälde, das sind ungefähr zwischen 40% und 50% der Sammlung, die wir im Depot haben. Wir mussten auch noch andere Räume, diejenigen, die das Museum kennen, werden vielleicht festgestellt haben, dass der S-Flügel, ein weiterer unserer Ausstellungsräume, derzeit etwas verkürzt ist. Da haben wir noch ein weiteres Interimsdepot eingerichtet. Das heißt, wir haben nicht alles in diesem Raum unterbekommen, aber die meisten Sachen, ein großer Teil der Highlights findet hier auf jeden Fall Platz, genau. Bei dem Kunsthandwerk, da haben wir sehr viel. Und naja, die Sammlung, die ist über 140 Jahre aufgebaut worden. Der Museumsverein ist 1886 gegründet worden. Und da hat man schon angefangen zu sammeln. Zunächst wirklich zur Stadtgeschichte. Die Kunst und das Kunsthandwerk kamen dann später dazu. Aber im Grunde ist diese Sammlung über den Museumsverein von den BürgerInnen begonnen worden hier in Hamm. Mit Gustav Lübcke, der erste hauptamtliche Direktor war, und den weiteren Direktorinnen und Direktoren ist die Sammlung immer weiter gewachsen und man merkt tatsächlich auch manchmal, wer welche Vorlieben hatte an den Sammlungen. Irgendwie das bekommt man schon so ein bisschen mit. hinterher sagt man immer, okay, da hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen oder sowas. Das passiert schon mal, aber dafür arbeiten ja zum Glück viele verschiedene Menschen dran, damit nicht immer nur die Perspektive von einer Person da ist. Wir sind ja immer noch eine städtische Einrichtung auch und sind hier für die Stadt da. Deswegen kann ich mich jetzt auch nicht alleine hinstellen, oh nee, das gefällt mir jetzt aber nicht, das kommt jetzt weg, sondern genau, das ist ja trotzdem auch irgendwie eine gemeinsame Entscheidung, wo man sich irgendwie im Team auch austauscht und versucht, Impulse aus der Stadtgesellschaft mit aufzunehmen.
Die Radiorunde haben jetzt auf Hausbesuch im Gustav-Lübcke-Museum und hingelockt hat mich eine Ausstellung mit dem Namen Hör mal hin. Ist ja ganz interessant für Radioleute, so bin ich auch angeschrieben worden, so nach dem Motto, wäre das vielleicht auch was für die Radiorunde. Ich spreche mit der Frau Engels, Sie haben die Ausstellung kuratiert, heißt das? Das habe ich jetzt mittlerweile schon gelernt, dieses Wort. Jetzt bin ich hier im Museum diese Rampe hochgelaufen und komme genau hier oben an einem dunklen Vorhang an. Da denkt man jetzt, oh, dunkler Vorhang, ganz seriös. Aber wenn man den langsam zur Seite zieht, wird man fast erschlagen von so vielen Dingen, die es zu sehen gibt, von so vielen bunten Sachen. Jetzt stehe ich hier, jetzt geben Sie mir mal einen Kompass. Wo muss ich denn hier anfangen?
Genau, hier vorne geht es los bei dem Objekt Nummer 1. Hier ist eine kleine 1 dran. Das ist das Fragment eines Kettenhemds. Genau, wir sind hier in der Ausstellung zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Hamm. Ja. Und dieses Kettenhemd ist eines von 24 Highlight-Exponaten oder Fokusobjekten, die durch die Hammer Stadtgeschichte führen. Und wir fangen hier mit dem Kettenhemd ganz kurz vor der Gründung der Stadt Hamm an. Das stammt ungefähr aus dem 12. Jahrhundert und wurde 1936 bei Ausgrabungen auf der Homburg gefunden. Das war eine Burganlage, die in der Nähe der Lippe im heutigen Nordheringen lag. Und im Grunde verweist dieses Kettenhemd schon auf eine recht wohlhabende Burg, die dort einmal bestanden hat, die aber schon vor Gründung der Stadt Hamm einmal abgebrannt ist. Also wir fangen hier ein kleines bisschen vorher an, aber eben über dieses Kettenhemd mit einem Hinweis auf das Leben auf einer Ritterburg. Und das Besondere an diesem Kettenhemd ist, man erkennt eigentlich gar nicht mehr richtig, dass es ein Kettenhemd ist. Es ist ein klumpenrostiges Eisen, der eben über die vielen Jahrhunderte, die er in der Erde lag, so zusammengerostet ist. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man aber noch die Kettenstruktur. Also kann erahnen, woher es kommt oder was es einmal war. Was genau mit der Homburg passiert ist, der Titel hier an dieser Station ist auch Rätsel um die Homburg, weil man weiß von Ausgrabungen, dass diese Burg abgebrannt ist, aber es gibt keine Dokumente oder Unterlagen dazu aus dieser Zeit, die das in irgendeiner Form belegen oder einordnen. Man weiß auch nicht, wer wirklich auf dieser Burg gelebt hat. Sie müssen recht wohlhabend gewesen sein. Ein Kettenhemd war teuer, das konnte sich nicht jeder leisten. Aber im Grunde starten wir in die Ausstellung mit einem kleinen Rätsel und in die Stadtgeschichte eben über dieses Objekt.
Und während Sie jetzt die ganze Zeit erzählt haben, habe ich auch immer auf diesen Kasten geschaut, auf diesen Glaskasten. Rechts daneben ist dieses Kettenhemd und ich habe mal ganz gewandt zu diesem Kettenhemd geguckt, bis sie dann gesagt haben, ja, das war ganz rostig. Und dann habe ich erstmal links in diesen Kasten geguckt und habe gedacht, da liegt eine Wurzel drin. Aber es ist tatsächlich dieses verrostete Kettenhemd. Sensationell. Jetzt bin ich ja vom Radio. Erzählt mir dieses Kettenhemd schon irgendwas oder muss ich in die Station weitergehen?
Nee, tatsächlich erzählt dieses Kettenhemd auch schon etwas. Sie sprachen es eben an, die Ausstellung heißt Hör mal hin, Hammer Dinge erzählen Stadtgeschichten. Und das ist die erste Station hier mit dem Kettenhemd, wo wir auch schon ein Audio zu haben. Also es ist eine Hörausstellung. Wir haben zu jedem dieser 24 Objekte, vom Kettenhemd bis zum letzten Objekt Kapelle Petra, gibt es eine eigene Hörspielepisode. Und die kann man sich hier in der Ausstellung anhören. Entweder man bringt sein eigenes Smartphone oder Tablet und eigene Kopfhörer mit, oder man fragt die Kolleginnen unten an der Kasse, die haben Leihgeräte, also man muss nicht unbedingt ein eigenes mitbringen, und kann dann hier aber in der Ausstellung mit den Kopfhörern die Hörstücke zu den Objekten anhören und genau, bekommt dann die Geschichte erzählt.
Und wir erzählen ja hier heute auch eine ganze Menge. Wir wollen euch ein bisschen Appetit machen, ins Gustav-Lübcke-Museum zu kommen, sich das Ganze anzuschauen und auch anzuhören. Wir haben das ein oder andere Hörspielfragment heute in der Sendung mit drin. Wir können euch nicht alles spielen, weil so viel Sendezeit haben wir gar nicht. Und außerdem solltet ihr ja auch hier ins Museum kommen und euch das Ganze anschauen und anhören. Hörstationen waren insgesamt 24?
24, genau. Es sind 24 Stück, aber tatsächlich gibt es zwei verschiedene Hörspiele, also zweimal 24 Hörspiele, denn wir haben eine Variante des Hörspiels zusammen mit Bettina Mittelstraß gemacht. Das ist eine Autorin, die viel für den Deutschlandfunk gearbeitet hat und für den Bayerischen Rundfunk, die verschiedene Hörspiele produziert. Und sie hat mit uns im Grunde eine Erwachsenenvariante des Hörspiels gemacht. Als Sprecherinnen haben wir da unter anderem die Schauspielerin Friederike Becht und den Schauspieler Roland Riebeling. Roland Riebeling ist einigen vielleicht aus dem Tatort bekannt. Das ist der Jütte aus dem Kölner Tatort, der die beiden Kommissare da unterstützt. Und die beiden und noch zwei weitere Sprecherinnen, Anna-Tabea Stockbrücker und Sebastian Rüger, führen im Grunde durch die Ausstellung immer wieder mit kleinen Spielszenen. Mal sind auch Interviews mit dabei, mal wird es etwas sachlicher. Das kommt dann immer so auf das Thema an und welche Materialien wir hatten. Genau. Und das ist Variante 1. Und Variante 2 ist ein Kinderhörspiel tatsächlich. Also wir haben ja ganz gezielt auch die Ausstellung für Familien gemacht. Und da haben wir mit Denise McConnell zusammengearbeitet, die hier in Hamm die Hörspielschmiede betreibt. Sie gibt auch immer wieder Ferienworkshops bei uns im Museum. Und sie hat ein Hörspiel speziell für Kinder entwickelt, bei dem die die 24 Exponate selber zum Leben erwachen. Und die Exponate erzählen dann ihre Geschichte aus ihrer Perspektive. Und die Stimmen für diese Exponate, die dann zum Leben erwachen, die haben uns Hammerinnen und Hammer geliehen. Also das waren Jugendliche und Erwachsene, die immer wieder an den Kursen von Denise mit dabei sind, die hörspielbegeistert sind und die sich bereit erklärt haben, ihre Stimmen unseren Museumsobjekten hier zu leihen.
Das ist ja fast über uns. Also von daher, Schauspieler und Sprecher sind immer nur so gut wie die Sachen, die man ihnen vorsetzt. Haben Sie auch an diesen Texten mitgearbeitet oder haben Sie die entwickeln lassen?
Zum Teil schon, also die Auswahl der Objekte, die stammt von mir. Ich habe sehr viel recherchiert, also Material gesammelt und den Autorinnen zur Verfügung gestellt. Und dann war ich aber auch immer im direkten Austausch mit den Autorinnen. Also wir haben manchmal auch die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, wie man es denn machen kann. Und das läuft immer ganz unterschiedlich irgendwie. Bei manchen Stücken habe ich ein paar mehr Hinweise gegeben, bei manchen lief das sofort. Da habe ich von den Autorinnen eine Variante bekommen, die dann sofort perfekt war. Und also das war immer so ein Ping-Pong-Spiel im Grunde, dass sich das so genau entwickelt hat.
Und jetzt haben wir euch Appetit gemacht. Wir spielen jetzt mal eine Musik und nach der Musik spiele ich euch ja gerne mal so ein oder zwei Beispiele vor, kündige die eben kurz an und dann werdet ihr mal hören, was es hier zu hören gibt. Aber wir machen bei weitem noch nicht alles. 24 Hörstationen gibt es, ist so ein bisschen wie so ein Adventskalender. Ich bin gespannt, ob hinter der 24 dann auch wirklich das ist, was man hinter einer 24 auch erwartet. Das machen wir erstmal Musik. Die Radiorunde haben es auf Hausbesuch. Wir sind bei Hör mal hin im Gustav-Lübcke-Museum. Und Hör mal hin, das machen wir jetzt. Wir stellen euch mal die 21. von insgesamt 24 Audiostationen vor. Und da könnt ihr jetzt mal eindrucksvoll feststellen, wie toll es doch ist, wenn sich ein Ortsschild vorstellt. Viel Spaß dabei und das Ganze gibt's zu hören im Gustav-Lübcke-Museum. Und wir sprechen gleich weiter mit Katinka Engels.
Wie jetzt? Was soll das? Wo fahr ich denn jetzt hin? Belkum, Una, Arnsberg, alles falsch. Hey, Sissi, Susi, Kati, also KI.
Hallo, wie kann ich helfen? Wo willst du hin?
Zu Oma, nach Herringen. Da war das Schild, ich sehe das doch genau, das stand da. Belkum, Kreis Una, Regierungsbezirk Arnsberg, Ortsteil Herringen. Das haben sie überklebt.
Du warst aber schon lange nicht mehr bei deiner Oma.
Sag mal, was fällt dir denn?
Um genau zu sein, 50 Jahre nicht. Wenn deine Oma noch lebt, dann jetzt in Hamm.
Das wüsste ich aber.
Eben nicht.
Also hör mal, da hört doch alles auf. Aus, Sissi, Ruhe, Schluss.
1. Januar 1975. Das Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Münster-Hamm. Vom 9. Juli 1974 tritt in Kraft.
Herringen,
ehemals Ortsteil Belkum, ehemals
Herringen.
Kreis Unna, wird der Stadt Hamm zugeordnet. Die damals rund 3000 EinwohnerInnen von Belkum sind seither HammerbürgerInnen im Regierungsbezirk.
Hast du was auf den Ohren? Ich muss so Oma in...
Bei diesem Problem kann ich dir leider nicht behilflich sein.
Ich fahr nicht nach Hamm. So weit kommt das noch.
Deine Oma ist Hammerin, ob du willst oder nicht.
Also, so.
1975 werden 2300 ehemals eigenständige Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu größeren Einheiten umsortiert. In 31 Kreise, 22 kreisfreie Städte und 396 Gemeinden. Hamm wächst von 45 auf 226 Quadratkilometer Fläche an. Die EinwohnerInnen von Hamm verdoppeln sich in etwa.
In
Verfassungsbeschwerden,
etwa?
Also, werden
KI
abgewiesen.
Ist auch nicht mehr das, was
zu das mit Blick auf eine effizientere Verwaltung erweiterte Hamm wird juristisch bestätigt und in 7 Stadtbezirke eingeteilt. Hamm, Mitte, Hamm, Üntrop, Hamm, Rhinern, Hamm, Pelkum und Hamm, Herringen.
Och, Herringen, na Hamm, also sag Bochum, ich doch, Hilfe jetzt aber los!
Hamm, Hessen. Doppelte Straßennamen werden umbenannt, Autokennzeichen geändert und Ortsschilder, so wie das der Gemeinde Pelkum, ausgetauscht.
Ja, das ist mir egal, ich bin da. Friedhof Herringen.
Mein Beileid und grüß mir die Oma. Wenn du es genau wissen willst, die Neuordnung war nicht Bürokratismus, die war nötig. Die Bundesrepublik war in den 1970ern immer noch gegliedert wie im 19. Jahrhundert. Abwasserkanäle, Schulen, Straßenbahnen, Busse, Bibliotheken, Schwimmbäder in alleiniger Verwaltung. Das können sich 2300 kleine Gemeinden gar nicht leisten. Das war doch der helle Wahnsinn. Hey, hörst du mir überhaupt noch zu?
So, nochmal der Hinweis, die Radiorunde haben jetzt auf Hausbesuch. Mein Name ist Ralf Grote und wir haben ja jetzt eben vor der Musik so 1-2 Hörbeispiele gehört. Insgesamt gibt es 24. Aber Katinka, Sie haben ja eben auch gesagt, es ist eigentlich auch eine Ausstellung für die Sinne. Es ist nicht nur gucken, es ist nicht nur hören, sondern die anderen Sinne können wir auch noch mit einschalten. Wir sind jetzt hier an der Station 3. Die Leute im Radio können es jetzt nicht sehen, aber wir können mal erklären, was ist das jetzt?
Genau, die Ausstellung verbindet im Grunde über die Hörspiele das Hören, ist sowieso ein sehr eindrückliches Seherlebnis durch die Sammlung und wir haben zusätzlich noch versucht, weitere Sinne einzubinden, den Tastsinn und den Riechsinn oder genau und daher gibt es hier einige Duftstationen und hier stehen wir bei 4 Münzen aus der Grafschaft Mark, die jeweils von den Grafen von der Mark, also von Graf Adolf dem I., der die Stadt Hamm gegründet hat, bis zu Graf Adolf dem II., haben wir hier jeweils eine Münze und die Münzen sind aber sehr, 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 sehr klein und wir haben diese dann im Grunde von einer Designerin oder Handwerkerin nacharbeiten lassen als taktile Modelle. Mhm. Sie hat die Fotos von mir bekommen und hat dann anhand der Fotos wirklich diese Münzen einmal vergrößert und wirklich zum Anfassen umgesetzt, dass man die Strukturen einmal sehen kann. Auf jeder der Münze gibt es auf der Vorderseite eine Ansicht des Grafen, meistens irgendwie so eine Frontalansicht mit Zepter und Reichsapfel und auf der Rückseite jeweils ein anderes Motiv. Mal ist das der märkische Schachbalken, mal aber auch eine Torburg oder so etwas. Mhm. Und das kann man dann hier wirklich noch einmal en Detail angucken, aber eben auch ertasten. Und das ist zusätzlich ein Mehrwert, weil wir haben überlegt, wenn wir eine Ausstellung machen, die sowieso zum Hören ist, die auch so ein Hörerlebnis ist, macht es sehr viel Sinn, auch Menschen mitzunehmen, die nicht sehen können tatsächlich, die eher über andere Sinne angesprochen werden.
Ich bin ja zum Beispiel auch einer. Ich habe auch eine Brille auf und ich muss mich hier schon ziemlich anstrengen, wenn ich in den Glaskasten reingucke und da den Sehtest mache, wie sehen denn die Münzen aus? Von daher bin ich ganz dankbar, dass die hier vorne vorliegen. Die sehen so ein bisschen aus, weil Sie auch gesagt haben, wir haben auch Sachen, die riechen. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Stück Seife, wenn ich die so in der Hand habe. Könnte man sich gut irgendwo hinlegen. Was riecht denn jetzt hier? Wo muss ich zum Riechen hingehen?
Da gehen wir einmal weiter zur Teebüchse. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsobjekte hier. Da war ich sehr froh, als ich die entdeckt habe im Depot. Moment, ein paar Meter weiter da vorne, der kleine Kasten. Das hier ist die Teebüchse, die wurde geschmiedet von Christian Hövel, das war ein Hammer Silberschmied, 1710. Und hier haben wir tatsächlich eine Schnupperdose mit großblättrigem Oolong.
Ich riech mal.
Ja, genau, testen Sie einmal. Es ist recht, recht mild, ein Grüntee ist das. Beziehungsweise Oolong ist ja so ein Mittelding zwischen Grün- und Schwarztee.
Aber es hat noch keiner irgendwie Wasser drauf gekippt hier?
Bisher nicht, nee, es ist gut gegangen zum Glück. Genau. Ja, die Teebüchse ist bereits 1710 geschmiedet worden. Das hat mich dann sehr, sehr interessiert, weil Tee ja über den Handel nach Europa gekommen ist und später dann über Kolonien. Und hier war ich tatsächlich mit einem Historiker Universität Kiel in Kontakt, Martin Krieger, der im März hier einen Vortrag auch halten wird, und habe ihn ein wenig zur Geschichte des Tees befragt. Und tatsächlich ist Tee ab ungefähr 1630 von den Niederländern zunächst aus China mit dem Schiff importiert worden. Und die frühe Sorte, die damals in Europa und dann scheinbar auch irgendwann in Hamm angekommen ist, nannte sich Bohea. Und heute geht man davon aus, dass das ähnlich ist wie ein Oolong Tee. Man ist sich nicht ganz sicher, weil gerade in der Überlieferung Sinneseindrücke, Geschmäcker, Gerüche super schwierig irgendwie zu rekonstruieren sind an der Stelle. Genau, aber eben auf Anraten von Herrn Krieger haben wir hier diesen Oolong dann für die Duftstation gewählt. Und ich fand es halt einfach super spannend, dass wir ab 1630 Tee in Europa haben, das in den Niederlanden gekommen ist und dass dann 1710 ein Silberschmied hier aus Hamm aus Silber wirklich eine Teebüchse fertigt, weil dann vom Tee selber bis zu den Utensilien, dass die nicht nur eingekauft, sondern auch vor Ort hergestellt werden. Das ist schon, fand ich beeindruckend, wie schnell das hier in Hamm dann tatsächlich ging.
Die Radiorunde Hamm ist immer noch im Museum und wir kommen hier auch wieder raus, aber wir kommen mit Sicherheit auch nochmal wieder, weil es ist hier eine ganze Menge zu sehen und es lohnt sich wirklich, das schafft man gar nicht alles innerhalb von einem Tag. Und wir schauen uns mal kurz in die Augen und sagen, ja, man sollte schon 800 Jahre mitbringen, um hier mal so durchzugehen. Und die Ausstellung, die wir jetzt aktuell hier sehen, hör mal hin, ist ja so ausgelegt, dass sie eigentlich generationsübergreifend ist. Kleiner Leut, großer Leut können alle hier hingehen. Und es gibt spezielle Angebote für die Kleinen und auch für die Großen.
Wir haben hier verschiedene Programme für die Schulen natürlich auch. Die Kollegin aus der Vermittlung, die hat wieder ein sehr schönes Programm zusammengestellt, sowohl für die Kitas als auch die Schulen. Für die Kleineren gibt es zum Beispiel eine kleine Daumenkino-Zeitreise, die hier durch die 800 Jahre geht. Für die etwas Älteren haben wir eine Comic-Werkstatt und wiederum für die älteren Jahrgänge, das wäre dann so ab der 8. Klasse ungefähr, wird eine Collage erstellt und das ist so unser, ich sage jetzt mal, typisches Programm für die Schulen, dass es immer eine Führung durch die Ausstellung gibt und das wird dann aber kombiniert mit einer kreativen Aufgabe, eben Daumenkino-Comic oder diese Collagenwerkstatt, die dann bei uns in den museumspädagogischen Räumen stattfindet. Das ist so das ganz Typische. Wir haben aber auch noch ein weiteres umfangreiches Begleitprogramm mit einer Schreibwerkstatt. Denise McConnell, die das Kinderhörspiel gemacht hat, bietet zudem einen Hörspielworkshop an, der hier stattfindet. Wir haben einen Vortrag mit Martin Krieger, dem Historiker, der sich mit der Geschichte des Tees beschäftigt hat. Also wirklich ein buntes Programm für Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch noch unsere Sonntagsführungen, die immer in einer anderen Ausstellung stattfinden, aber auch hier in der Ausstellung Hör mal hin, finden auch noch einige von unseren Führungen. Die sind immer sonntags um 14 Uhr, aber halt immer in einer anderen Ausstellung.
Und wem das jetzt alles zu viel war, wir haben auf unserer Seite der Radiorunde Hamm.de entsprechend verlinkt, direkt in dem Bereich, wo es auch zu diesen ganzen Angeboten geht, dass man sich das auch nochmal so ein bisschen in aller Ruhe anschauen kann. Spezielle Angebote beispielsweise für Kindergärten, für Schulklassen, da sind auch noch Termine frei oder vermelden Sie schon ausverkauft?
Nee, die können tatsächlich noch gebucht werden bis zum Ende der Ausstellung. Da können Sie sich einfach bei den Kolleginnen aus der Vermittlung melden. Da haben wir auch die Kontaktdaten auf der Website. Also wir freuen uns immer gerne über Buchungen von Schulen und Kitas natürlich.
Und diese Ausstellung ist zu sehen ganz genau bis zum 14. Juni. Und wer die Sendung jetzt von Anfang an gehört hat, der weiß, es gibt insgesamt 24 Hörstationen. Ich habe sie eben schon so ein bisschen als Adventskalender bezeichnet. Jetzt zeichnen wir das Ganze im Februar auf. Also da kann man auch mal im Februar den Adventskalender nochmal rausholen. Wir machen nochmal einmal Musik und dann machen Sie uns aber mal die 24 auf.
Gerne, genau, da können wir einmal hingehen.
Also wenn wir jetzt schon sagen, dass 800 Jahre fix vorbeigehen, können wir natürlich sagen, so eine Sendestunde bei der Radiorunde haben, ist noch viel, viel fixer vorbei. Wir haben ja nur eine knappe Stunde. Ja, und wir haben wirklich eine ganze, ganze Menge gehört. Frau Engel, sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Jetzt ist aber hier für mich nochmal Bescherung. Wir sind nämlich jetzt hier bei der 24 und wir verraten euch, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch hier vor Ort angucken, aber verraten schon mal trotzdem, was ist denn jetzt Hörstation 24?
Genau, bei der 24 feiern wir im Grunde zwei Geburtstage gleichzeitig, denn hier stehen wir den vier Herren von der Kapelle Petra gegenüber in einer Plastik von Silke Rehberg. Und Kapelle Petra feiert dieses Jahr auch ihren 30. Geburtstag, passend zum 800-jährigen Geburtstag der Stadt Hamm. Genau, hier haben wir uns dann für die Band aus Hamm, die ja auch immer wieder hier in Hamm spielt, entschieden, weil wir hier auch mit in die Gegenwart von Hamm dann im Grunde gegangen sind. Und das letzte Album der Band hieß ja auch Hamm, hatte einen engen Hamm-Bezug mit vielen Liedern und sie besingen und kommentieren immer wieder ihre Heimatstadt. Und da haben wir gesagt, wir würden gerne etwas mit der Band zusammen machen, die ich dann angesprochen habe. Und genau, Guido Scholz, Opa, schlug dann die Kapellenköpfe vor, eben diese Plastik. Und genau, da freuen wir uns sehr drüber.
Und wir sind ja im Radio auch immer sehr begeistert, wenn wir Musik aus Hamm spielen. Wenn ich so leicht nach links oben schiele, da ist ein Bilderrahmen, da sind die Giant Rooks drin, Geiersturzfluch. Gegenlicht, Theo, die Single, die habe ich auch gehabt und auch natürlich die typischen Hamm-Lieder. Das ist eine ganz interessante Ecke. Das kann man auch hier teilweise auf die Ohren bekommen?
Diese Musik tatsächlich nicht, aber der Rahmen, den Sie hier gerade entdeckt haben, der gehört zu unserer Wand Mein Hammer-Objekt. Hier haben wir schon im, wann war das, im Juli 2025 einen Aufruf gestartet hier in Hamm bei der Bevölkerung. Sie möchten doch Objekte einreichen, also Ihr Objekt zum Stadtgeburtstag. Und genau, die Platten gehörten mit dazu, die sind mit eingereicht worden.
Die sind vom Vinylcafé. Dann weiß ich auch, dass die Gegenlicht-Single meine ist. Die habe ich nämlich zur Verfügung gestellt. Hey, ich bin im Museum.
Ja, genau, auch wunderbar. Genau, dann ist das Ihre, die hier präsentiert wird. Und hier sind insgesamt, ich glaube, 17 Objekte sind. Ich habe jetzt nicht nochmal durchgezählt, aber ich glaube.
Aber wir erzählen jetzt einfach nicht weiter. Ich habe jetzt einfach wieder Neues fast aufgemacht. Wir sind nämlich eigentlich durch mit unserem Rundgang und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Also eigentlich könnte man viel, viel mehr machen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir die Tür geöffnet haben, dass ich hier heute reingehen durfte und ich komme bestimmt nochmal wieder, weil es gibt eine ganze Menge zu gucken. Das letzte Wort gebührt aber Ihnen. Sie dürfen gerne nochmal, ja, das jetzt sagen, was Sie unbedingt loswerden möchten.
Oh ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Es war total schön, mit Ihnen einmal den Rundgang zu machen und die Ausstellung vorzustellen. Vielen Dank an das gesamte Team hier vom Gustav-Lipkow-Museum und ich hoffe, dass die Hammerinnen und Hammer noch fleißig in die Ausstellung kommen. Genau, bis zum 14. Juni läuft sie noch und genau mit uns ein bisschen Geburtstag feiern hier in der Ausstellung.
Wir feiern alle mit und wenn jetzt einer gesagt hat, Mensch, das war jetzt aber ein tolles Interview, das habe ich ja gar nicht von Anfang an gehört. Wir haben immer noch die Möglichkeit, man kann es nachhören auf unserer Podcast-Seite bei der Radiorunde Hamm. Da gibt es den Hausbesuch mit dem Interview heute und auch mit dem Rundgang nochmal zum Nachhören. Ich sage auch nochmal herzlichen Dank und ich will nicht drohen, ich komme gerne nochmal wieder.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns.
Mein Name ist Ralf Groth, ich bin von der Radiorunde Hamm und wenn ihr alle Hörstationen hören möchtet, dann geht ins Gustav-Lübcke-Museum. Lohnt sich. Bis dann.